guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 22. Mai 2026. Wie leicht Inklusion in der Arbeitswelt sein kann, das zeigt das Magazin andererseits nicht nur in Texten, sondern auch in seiner eigenen Produktion. Alterskontrolle bei Steam und Co. Ein Interview mit Sticky Stone Studios und Kulturkampf ringen um Deutungshoheit. Die aktuelle IZ3W. Das sind die Themen dieser Stunde. Andererseits ist eine Zeitschrift aus Wien ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft. Es wird von Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt gestaltet. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch mit Lena Riedl vom Magazin Andererseits, Autorin, Marketing- und Kommunikationschefin, über ihr Verständnis von Journalismus, darüber, dass Medien Narrative und Bilder über Menschen mit Behinderung schaffen, über Ableismus in der Zusammenarbeit und ihren Einfluss auf gesellschaftliche Prozesse.
Wir möchten euch jetzt ein ganz besonderes Magazin vorstellen, und zwar das Magazin Andererseits, eine Zeitschrift, ein Magazin für Behinderung und Gesellschaft aus Wien. Und es gibt es seit 2020 und seit 2024 in gedruckter Form. Es erscheint 14-tägig und ist unabhängig, finanziert sich aus Abos. Und auf der Website ist die Vorstellung folgendermaßen: Unser Magazin wird von Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt gestaltet. Ja, und darüber möchte ich jetzt gerne sprechen mit Lena Riedl. Guten Morgen, Lena.
Guten Morgen aus Wien.
Ja, und du bist vom Magazin Andererseits. Du bist Autorin, Marketing- und Kommunikationschefin. Möchtest du das denn noch erläutern, was ich zu eurem Projekt gesagt habe, oder möchtest du dich noch vorstellen genauer?
Ja, gerne. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin 32 Jahre, komme aus Wien, wie man vielleicht an meinem Akzent erkennen kann. Bin jetzt seit genau einem Jahr bei Andererseits und mache da alles rund um Presse und Kommunikation, also auch auf Social Media, und schaue einfach, dass so viele Menschen wie möglich von Andererseits erfahren. Das Besondere bei uns eben ist, dass wir inklusiv arbeiten. Das heißt, die Hälfte von uns lebt mit Behinderungen, so wie ich selbst auch.
Ja, und ich würde dich jetzt als erstes auch fragen, wie unterscheidet sich euer journalistischer Ansatz vom herkömmlichen, also auch was Perspektiven und Themenauswahl angeht?
Das bei uns eben sehr spannend ist, dass wir nicht nur über Menschen mit Behinderungen sprechen und schreiben, sondern dass wirklich auch selbst Menschen mit Behinderungen hier ihre Perspektive einbringen können und selbst die Texte schreiben können. Auch bei der Themenwahl suchen wir uns bewusst Themen aus, die andere Medien sonst oft übersehen, weil sie vielleicht für viele große Medien als unwichtig erscheinen. Aber auch, weil es oft unangenehm ist.
Sagst du mal ein Beispiel, dass unsere Zuhörenden sich eine Vorstellung machen können?
Ja, gerne. Wir berichten sehr viel über Missstände, also wo einfach zum Beispiel Inklusion nicht passiert. Eine ganz große Recherche, die wir veröffentlicht haben, war jetzt im März über die Sterilisation von Menschen mit Behinderungen, die teilweise wirklich noch ohne die explizite Zustimmung der Betroffenen passiert.
Und die Themenauswahl macht ihr gemeinsam?
Genau, das macht bei uns die Redaktion, die eben auch aus Menschen mit und ohne Behinderungen besteht. Und jeder kann Vorschläge bringen und dann wird einfach gemeinsam auch überlegt, was ist machbar, was passt gut rein, was interessiert uns als Medium und wo wollen wir genauer hinschauen.
Eine andere Ebene ist ja die, dass Medien auch Bilder und Narrative schaffen über Menschen mit Behinderungen. Wie macht ihr das? Was ist euch wichtig dabei?
Was uns wichtig ist, ist, dass Menschen mit Behinderungen, wie es in anderen Medien oft passiert, weder jetzt als große Heldinnen oder als Opfer dargestellt werden. Wir möchten zeigen, wie realistisch ein Leben mit Behinderungen ausschauen kann und nicht gefeiert werden für Themen, die vielleicht einfach alltäglich sind, aber genauso wenig jetzt als die Opfer unserer Behinderungen dargestellt werden, sondern einfach zeigen, wir sind genauso Menschen oder Menschen mit Behinderungen sind genauso Menschen wie alle anderen und haben die gleichen Bedürfnisse und dieselben Wünsche. Und das ist uns eben sehr wichtig, eine Kommunikation auf Augenhöhe.
Dieses so besonders loben oder dieses hervorstechende Ach und dass sie das können, obwohl sie sowieso sind, ja, das ist ja sehr häufig und wird nie als Diskriminierung verstanden, ist aber eine.
Genau, und ich habe lustigerweise gerade gestern erst mit meiner Mutter gesprochen, vor allem wenn man einfach schon lange mit einer Behinderung lebt, man weiß oft noch gar nicht, dass etwas vielleicht nicht richtig ist, aber man spürt schon irgendwie so, dass soll es ein Kompliment sein, aber irgendwie fühlt es sich gar nicht so richtig an. Und es ist auch etwas, was ich selbst und auch viele andere, die bei andererseits arbeiten oder andererseits Inhalte konsumieren, lernen, dass wir uns selbst viele Barrieren, viele Diskriminierungen auch selbst gar nicht bewusst sind, lange Zeit.
Ich frage da nachher nochmal nach. Ich wollte jetzt in Bezug auf euer Heft, eure Zeitschrift nochmal nachfragen. Ihr nehmt ja auch Einfluss auf die Gesellschaft. Ihr habt zum Beispiel diesen Wahlchecker gemacht. Kannst du das nochmal erläutern? Weil das finde ich ziemlich beeindruckend.
Ja, gerne. Ein wichtiger Ansatz unseres Journalismus ist auch, dass alle Menschen mitreden können. Das heißt, auch alle Menschen sich ein Bild über die Politik machen können. Gut, jetzt öffnet man ein Wahlprogramm, das hat viele komplizierte Wörter. Menschen mit Lernschwierigkeiten können das einfach oft nicht verstehen. Und deswegen haben wir einen Wahlchecker herausgebracht, der leicht abrufbar ist und der einfach auch in leichter Sprache zusammenfasst, was die Parteien planen. Und so kann sich eben jeder Mensch ein Bild von der Politik machen und auch wirklich aktiv teilhaben.
Und habt ihr mitgekriegt, was da genau die Auswirkungen waren oder könnt ihr das einschätzen?
Also wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen aus unserer Community. Es kam auch die Frage, ob es den Wahlchecker schon für Deutschland gibt. Den gibt es leider noch nicht, aber wir hoffen natürlich, dass wir noch lange weitermachen können und ja, unser Angebot sozusagen in der Richtung auch erweitern können. Und was einfach auch schön ist, dass viele Menschen sich das, was wir machen, einfach auch gesehen fühlen und sagen, ja, und jetzt kann ich mir auch eine Meinung bilden. Und das ist schon sehr schön.
Ja, und wirkt sich wahrscheinlich auch auf die Wahlbeteiligung aus, denke ich.
Hoffentlich.
Ja, ja. Und es gibt auch noch so andere Beispiele von euch. Ihr habt auch bei einer österreichischen, sehr bekannten Fernsehshow eingegriffen und die haben dann ihr Konzept verändert.
Das war tatsächlich wahrscheinlich Jan Böhmermann, also ZDF.
Irgendwas mit Licht und Dunkel habe ich im Kopf.
Ja, genau, das war, was ich da. Licht ins Dunkel, da haben wir das war unsere erste große Recherche und die wird ja auch so in den Kreisen oft sehr kritisiert, weil sie, also von Menschen mit Behinderungen selbst, weil sie sich leider auch sehr ableistischen Narrativen bedient. Genau, und das war unsere erste große Recherche bei andererseits. Da war ich damals leider noch nicht dabei, aber es wird auch heute eben noch sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ja, und damit haben wir auch ein sehr wichtiges Thema aufgegriffen, weil eben Licht ins Dunkel ja auch sehr, sehr groß ist.
Wahrscheinlich sehr defizitär auch rüberkam, vermute ich mal, schon allein aus dem Titel.
Genau, ja.
Und bei Jan Böhmermann warst du schon dabei, oder? Weil du das erwähnst.
Das war kurz bevor ich gestartet habe. Das war natürlich auch eine großartige Sache. Und ich kann mich noch erinnern, als ich die Sendung gesehen habe und mir gedacht habe, wow, das ist so cool, Menschen mit Behinderungen in so einer großen Sendung zu sehen, mit so einer großen Plattform. Und ich weiß noch, dass ich damals, glaube ich, sogar Tränen in den Augen hatte. Und da habe ich mir gedacht, andererseits ist so cool, da möchte ich einmal hin. Dann hat es geklappt.
Nochmal zur Frage von deiner Arbeit bei andererseits. Wir sind ja alle von Ableismus geprägt, auch wir Menschen mit Behinderung, ich schließe mich ein. Wie macht ihr das bei euch im Team in der Zusammenarbeit?
Also ich muss sagen, wir sind eben also quasi ein gemischtes Team mit Menschen mit und ohne Behinderungen. Ich traue mich aber zu sagen, dass jeder Mensch, der zu andererseits kommt, der bei andererseits arbeitet, bringt eben eine gewisse Offenheit mit. Auch wenn man vielleicht noch nicht persönlich super viele Berührungspunkte mit dem Thema Behinderungen hat, hat doch jeder diese Offenheit und diese Bereitschaft zuzuhören. Das merkt man sehr stark in der Zusammenarbeit. Ich kann jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe diesen starken Kontrast gespürt. Also ich war vorher in Agenturen und in anderen Bereichen und war oft die einzige Person mit Behinderung. Und ich bin zu andererseits gekommen und ich durfte lernen, wie leicht auch Inklusion in der Arbeitswelt sein kann, wie leicht es mir als Mensch mit Behinderungen gemacht wurde. Und für mich war es spannend, dass ich mir das erste Mal wirklich auch Gedanken machen durfte, so was brauche ich? Also was brauche ich, damit ich gut arbeiten kann? Und das ist so ein Grundsatz, mit dem sie arbeiten. Und jeder Mensch, auch ohne Behinderung, darf dort wirklich auch einfach Mensch sein, weil wir haben alle mal einen harten Tag und es geht allen mal nicht so gut. Und dieses Menschsein lassen ist dort einfach so groß. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, weil die Frage war mit Ableismus und dass das bei uns allen ja auch ein bisschen drin steckt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir alle lernen dürfen. Ich habe früher gedacht, ich bin in einer Behinderung aufgewachsen, ich weiß, was Behindertsein heißt. Und das stimmt nicht, weil es gibt so viele Facetten davon. Und ich glaube, wenn man offen ist und wenn man zuhört und wenn man auch annimmt, dass jemand sagt, hey, so wie du das jetzt ausgedrückt hast oder so wie du das gemacht hast, das ist eigentlich ableistisch. Und wenn man das auch annehmen kann und sagt, okay, Betroffene sehen das so, dann glaube ich ihnen, ist das eigentlich das Wichtigste, weil wir sind alle nicht perfekt und wir können nie alles wissen. Und solange wir einfach offen sind und zuhören und auch bereit sind, Verhalten zu ändern, dürfen auch Fehler passieren.
Ich finde, das hast du super formuliert. Ich kann da nur zustimmen. Ja. Ich wollte noch was fragen, und zwar habt ihr auch Intersektionalität bei euch mit berücksichtigt? Oder wie gemischt ist euer Team?
Wir sind, ich habe jetzt gerade gar nicht alle
Zahlen. Ach, nur so grob.
Also wir sind eindeutig mehr Frauen. Wir sind hauptsächlich Deutschland und Österreich. Wir haben aber auch Personen mit Migrationshintergrund. Wir haben queere MitarbeiterInnen. Also ich würde schon sagen, wir sind da sehr divers. Was das Alter angeht, eher weniger. Wir sind ein sehr junges Team. Also da werde ich als die Chefredakteurin schon eher als die alten Hasen bezeichnet. Aber sonst, ja.
Ja. Dann kommen wir jetzt abschließend noch zu einem anderen Thema. Ihr finanziert euch ja über Abos und im Moment braucht ihr auch neue Abos. Möchtest du da noch was dazu sagen?
Genau, also wir sind ein unabhängig finanziertes Medium, das heißt, unsere Hauptfinanzierung besteht aus Abos. Wir haben letztes Jahr eine große Förderung vom Media Forward Fund bekommen, der uns eben ermöglicht hat, unser Team zu erweitern und Expertise auszubauen. Und diese Förderung läuft jetzt aus und daher brauchen wir bis Ende Juni insgesamt 7.000 Abos. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft und sind deswegen eben noch ganz stark auf der Suche nach weiteren Menschen, die ein Abo bei uns abschließen wollen. Und dafür im Gegenzug natürlich wirklich, wirklich tollen und wichtigen Journalismus bekommen.
Also ich würde dann auch eure Website verlinken mit diesem Interview bei uns auf der Website, dass die, die das möchten und jetzt auch sehr interessiert geworden sind, vielleicht ein Abo abschließen können.
Sehr gerne, da freuen wir uns sehr.
Ja, Lena, ich glaube, wir sind dann jetzt am Schluss von unserem Interview. Da möchtest du noch was dazufügen, was noch nicht gesagt ist?
Ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich freue mich einfach, wenn ja das Thema Inklusion und Behinderungen ein bisschen eine positive Besetzung bekommt und dass da ein Diskurs aufrechterhalten bleibt. Also vielen, vielen Dank.
Ich danke dir auch.
Im Internet ist das Magazin Andererseits zu finden unter www.andererseits.org.
Documenta casi no puedo la miento documento tu me le hará song radico sto voglio ricere sto voglio canta ramo documenta casi no puedo la miento documento tu me le hará song radico sto voglio ricere sto voglio canta patam passaporto patente carta d'identità un bello documento prima o poi tu me le hará un bello documento per ti identifica un bello documento ya managgia ya cucca voglio tutta giornata atto con centri università, no, non ci faccio più, non te vai mi a cuccare. Adina una mamma, da fatica, a surzi e cacucazzi, te la già fa l'ua. Guaglio un ramo documento, fatti identificare. Sì, posolo, ca. Posolo, ca. Ramo documento, casino, vota la miento documento, tu me le arra. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ramo documento, casino, vota la miento documento, tu me le arra. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. O documenta non mi scappa nessuno, il cupisto ci sta ma 791. Cavalluna, un ragazzo, 1200 disoccupati. Cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia. Se non vengo documenta, non funziona che ho strumenta. Non pago che ho mangia, ma so che ora ne stendina. Non riesco che ho caga, sono carne tutte vile. Ramo documenta, non mi rompero cazza. Ramo documenta, prima che da rompo mazza. Posolo, ramo documenta casino po dalla miento documento tu me le arra. Song radico sto voglio ricere sto voglio canta. I ma robo top style. Quello fa tre giorni fila all'ufficio comunale giù in Onia che ho pulita si è scassato dormina. L'era nuova che bellezza ma voleva incornicia. Mamma non passa giorna senza che la già caccia. Metta per fuori a casa.
Giovanotto documenti.
Sono guardie le capite e in un fossamento. Prefetta in zana botta si se sciupa documenta. Si tanchiava caffatina. Sai come fai contenta mamma basta che sta storia. Mo c'è si marutto cazza. Un dorongo documenta pietro su noi esce pazza. Un dorongo to voglierà. Documenta che ti piace dalla mia documento non voglierà. Ma una passa po' cazzo la dico. Sto voglio ricere e sto voglio cantare. Sento documenta che ti piace dalla mia documento non voglierà. Ma una passa po' cazzo la dico. Sto voglio ricere e sto voglio cantare. Te ne fottere mazzata, te ne fottere galera. Nemo con me mette non mai amo in una maniera. Mo mo chiave in faccio cazzo su marone da serina. Sin da pozza manca più. Cago cazzo ogni mattina. Allora a mia moglie c'è cerco documento. Dalla mia documento non voglierà. Ma una passa po' cazzo la dico. Sto voglio ricere e sto voglio cantare. Sento documento che ti piace. Dalla mia documento non voglierà. Ma una passa po' cazzo la dico. Sto voglio ricere e sto voglio cantare. Come era nuovo, sì come era nuovo, sì come era nuovo, come era nuovo, come era nuovo, voglierà. Come era nuovo, sì come era nuovo, sì come era nuovo, come era nuovo, ma volevo incorniciare. Come era nuovo, sì come era nuovo, sì come era nuovo, come era nuovo, come era nuovo, voglio rando. Come era nuovo, sì come era nuovo, sì come era nuovo, come era nuovo, ma volevo incorniciare. Sento documento che ti piace dalla mia documento non voglierà. Ma una passa po' cazzo la dico. Sto voglio ricere e sto voglio cantare. Una tavola. Sento documento che ti piace dalla mia documento non voglierà. Ma una passa bogazza radigo, sto voglio ricere, sto voglio ganda, padam, padam, fa solo che padam.
Die Redaktion des Barrierefreifunk bei Radio Dreieckland hat sich mit dem Thema Kinderschutz im Internet befasst und macht sich Sorgen, ob die Barrierefreiheit im Internet gefährdet ist. Hierüber hat Barrierefreifunk mit Luca Forbes von Sticky Stone Studios über seine Einschätzung gesprochen und die hört ihr im folgenden Interview.
Wir vom Barrierefreifunk haben Luca Forbes von Sticky Stone Studio GmbH von EU-ID und zur Alterskontrolle in Steam interviewt.
Genau, zuallererst als Unternehmen, das Videospiele vertreibt, tun wir es natürlich unterstützen, dass verhindert wird, dass junge Menschen ohne Einwilligung der Eltern Spiele spielen, die über ihre Altersklasse hinausgehen, das heißt, dass 12-jährige Spieler ab 18 spielen. Das heißt, generell begrüßen wir natürlich eine Art der Altersverifizierung für unsere Spiele, damit wir weiterhin auf den verschiedenen Plattformen aktiv sein dürfen.
Okay.
Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sagen, dass die Frage immer damit gestellt wird, wie diese Altersverifizierung vonstatten geht. Ich bin jetzt auch schon knapp über 30 und als ich noch jung war, wurde mir immer eingeblößt, tue nicht mit deinem Klarnamen im Internet gehen. Benutze immer Fake-E-Mail-Adressen. Du willst nicht, dass dein Name öffentlich so einsehbar ist. Und da sehe ich natürlich auch die Kritik auf der anderen Seite, beziehungsweise die Problematik, wenn jetzt junge Menschen mit 12, 13 Jahren ihre biometrischen Ausweise an US-Konzerne bereitstellen, dass die damit lebenslangen Zugriff darauf haben und auch immer, also ein Leben lang dann auch darüber identifiziert werden können. Das sehen wir oder sehen ich persönlich als sehr kritisch an.
Ja, das tue ich auch kritisch ansehen. Ehrlich gesagt, also was ich halt kritisch finde, ist halt, dass ja damit auch viele Webseiten blockiert werden können oder dass das auch anders ausgelegt werden kann in Zukunft, so eine Altersverifizierung.
Genau, wir sehen ja schon, wie das teilweise in UK abläuft, beziehungsweise in anderen europäischen Staaten, für was alles diese Altersverifikationen genutzt werden, ob das jetzt die Schmuddel-Webseiten sind oder Spieleplattformen oder Shops und ähnliches, ist natürlich dahingestellt. Das kann natürlich auch im Nachgang immer kritisch benutzt werden, weil am Ende, wenn die Daten einmal da sind, dann werden die auch genutzt und wenn jetzt sich kein europäischer Anbieter herauskristallisieren würde, der wirklich in der Lage ist, die Daten sicher zu verwalten, wo es keine Data Breaches gibt und die auch nicht die gewonnenen Informationen weitervertreiben, sondern das direkt in US-Unternehmen gehen, dann sehe ich das wirklich erst kritisch an. Das sieht man ja jetzt auch mit gutem Beispiel, sieht man das ja auch mit LinkedIn, wo es ja auch die Möglichkeit zu Daten, also zu der Verifizierung der Accounts gibt, wo dann der Ausweis ein US-Data-Broker zur Verfügung gestellt wird, bei welchem zugesichert wird, dass ja auch an Unternehmen, die mit denen in Verbindung stehen, mit diesen biometrischen Daten nutzen dürfen und die für Trainingszwecke, für große LLMs verwenden dürfen.
Genau, das sehe ich auch, dass das ein Problem ist. Und ja, also wenn halt Steam sagt, wir machen das nur über die Geldkarte zum Beispiel, dass man das Konto da angeben muss, um sich zu verifizieren und das andere, dieses Gesichtsscan mit dem Personalausweis, geht über einen Drittanbieter, da sehe ich das schon ganz kritisch gegenüber.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also es gibt ja seit 2021, glaube ich, gibt es ja die gesetzliche Verpflichtung, dass sowas wie eine Alterskennzeichnung umgesetzt werden muss und dass in dem Kontext ja auch die KIT dafür in Deutschland zuständig ist. Und die KIT ist ja die Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten, wo sich natürlich dann auch die Frage stellt, inwieweit deren Kompetenz da drin besteht, das Ganze umzusetzen und auch die Sicherheit zu gewährleisten, dass eben nur User oder Kunden darauf zugreifen können, die dazu auch befugt sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die meisten Sicherheitssysteme, die über Face Recognition gehen oder mit einer Bankkarte, natürlich auch leicht ausgehebelt werden können. Also wir wissen das ja selber noch, wie das war früher, als man noch in einen Shop gegangen ist, wie Saturn und Mediamarkt. Man wollte sich ein Spiel kaufen, das ab 16 war oder 18, und dann hat man halt einen lieben Freund gefragt oder eine Person vor Ort, ob er es eigentlich kaufen kann. Und das ist natürlich im Online-Modus auch möglich, dass man auf der einen Seite natürlich sagen muss, dass diese ganzen Art der Gesichtserkennung meistens nicht so gut funktionieren. Da kennt man selber viele gute Beispiele, wo das nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite kann man sich auch ganz schnell mal die Kreditkarte oder die Bankkarte der Eltern ausleihen und sich darüber anmelden, wovon sie da nichts wissen. Deswegen glaube ich, ist das meiste auch ein bisschen ein vorgeschobener Punkt, und es ist eher eine Pseudosicherheit, die dadurch zustande kommt.
Ja, das stimmt. Was kann man dagegen tun, dass solche Gesetze verabschiedet werden?
Oh, bei dem lokalen CCC eintreten, würde ich doch sagen. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass natürlich erstmal ein Awareness geschaffen wird, was es eigentlich wirklich bedeutet, weil wir haben das jetzt häufiger in den letzten Jahren erlebt, dass unter dem Siegel des Kinderschutzes oder der Wohl der Kinderrechte verschiedene Formate, wie zum Beispiel auch die Vorratsdatenspeicherung, durchgedruckt werden sollte. Und ich glaube, vielen Beteiligten ist eigentlich gar nicht klar, was das bedeutet und welche Unternehmen da auch hinten dran stehen und ein Interesse haben, diese Daten zu verwenden.
Okay, ja. Das ist natürlich keine so gute Situation. Es gibt ja auch immer wieder Probleme oder Streit deswegen, auch wegen dieser Altersverifizierung. Steam hat sich ja auch kritisch dagegenüber geäußert, aber letztendlich müssen sie es ja als Unternehmen dann doch nachgehen.
Genau, wenn sie in Europa aktiv sein wollen, müssen sie das hier umsetzen. Das ist korrekt. Die Frage ist dann natürlich, wie es am Ende dann wirklich umgesetzt wird welche Vorkehrungen man treffen kann, dass diese Daten nicht verloren gehen oder dass sie missbräuchlich genutzt werden. Weil heutzutage muss man ja auch sagen, dass Daten ist wie Gold, das ist eine wichtige Ressource, das ist auch viel wert. Und ich glaube, das, was das Wertvollste an Daten ist, das es eigentlich gibt, sind biometrische Daten auf Ausweisen, die man nie verlieren, die man nie ändern kann und nicht verlieren kann. Das E-Mail-Passwort zum alten Facebook-Account, das kann man verlieren, das ist ein nicht wichtig, da verliert man vielleicht ein paar alte Kontakte und Bekannte darüber, aber sobald einmal dein biometrischer Ausweis im Internet rumschwirrt, dann kannst du damit nie wieder was ändern, und deine biometrischen Daten werden sich auch nicht ändern, egal ob du den mit 12 verlierst oder mit 50, die werden immer gleich bleiben und immer genutzt werden können, bis es dich irgendwann nicht mehr gibt.
Und wenn es mich dann nicht mehr gibt, hat man dann ein Recht auf Löschung, dass man das dann unterlöschen kann?
Es gibt ja das Recht auf Vergessen. Ob das am Ende umgesetzt wird, ist natürlich die andere Frage. Und ob es sich persönlich interessiert, das natürlich auch.
Ja, das stimmt. Wir machen ja zu zweit Radio, Wolfgang. Hat jetzt nicht so viel Ahnung vom Computer, aber er versteht es auch, worum es da geht. Und er ist da auch sehr kritisch, wenn Benutzer ausgesperrt werden. Es betrifft ja jetzt auch demnächst YouTube und Social Media, die ja auch dann irgendwann so eine Altersverifizierung einführen sollen. Wie wird es denn dort umgesetzt?
Das weiß ich nicht, wie die Google-Konzerne das umsetzen werden am Ende, aber auf der anderen Seite würde ich noch gerne anmerken wollen, nicht jeder hier hat einen E-Ausweis oder eine Kreditkarte oder andere Karten für die Altersverifikation. Und das ist natürlich, darf man auch nicht vergessen, dass Personengruppen natürlich auch ausgegrenzt werden aus der sozialen Teilhabe, wenn sie nicht über diese notwendigen Dokumente verfügen, die jetzt hier im Rahmen des Kinderwohls vorangebracht werden.
Bestimmt. Ja, und das ist ja auch ein Einschnitt in der Online-Privatatmosphäre. Also man hat ja bis jetzt die Möglichkeit gehabt, sich online anonym auch zu bewegen, aus welchen Gründen auch immer. Aber das würde ja damit in Gefahr gestellt werden, dass das nicht mehr funktioniert.
Ja, ich glaube auch, dass das langfristig große Probleme mit sich bringen kann, weil wenn man das einmal erst angefangen hat und der erste Dominostein gefallen ist in diesem Bereich, dann glaube ich persönlich nicht, dass Behörden auf diese Daten langfristig verzichten wollen, sondern die vielleicht auch für andere Bereiche nutzen wollen.
Und der Tor-Browser ist ja sowieso schon invitriert mit dem FBI und so weiter. Da gibt es ja auch, man weiß nicht hundertprozentig, wie gut der noch anonymisiert überhaupt. Hast du davon auch mitgekriegt?
Ich bin ein bisschen was, aber am Ende ist es ja egal, ob du mit deinem anonymen Browser unterwegs bist, in freien WLAN bist. Sobald du dich auf eine der Plattformen mit deinem Klarnamen registrieren musst, dann ist ja deine Anonymität ja auch wieder vorbei.
Ja, eben. Also vielen Dank, dass du mit uns das Interview geführt hast und ich sende dir das vorab zu.
Das war ein Beitrag des Barrierefreifunk bei Radio Dreieckland.
Picatini, namidati, tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono virili, atletici e puristi, sono merda se calzole, sono luridi fascisti.
Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male.
Cala la notte, messi a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode bretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra.
Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito, è inutile nasconderti, sarà individuato. E nel cuore della notte sarai sprangato.
20-1 è la tua forza, fascio infame. Ti nascondi e dalle spalle mi colpisci con le lame. Non ti fai vedere in faccia, non serve a niente. Con la tua puzza di merda ti distingo tra la gente.
C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Ti mando a riposo, c'è una sola violenza che posso accettare. Lotta di classe contro potere.
Violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare. Campare liberato dal lavoro salariato. Ma la tua violenza l'ho già spiegato, è l'azione più eclatante, miserabile, impotente di chi non può far più niente, disprezzato dalla gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista.
Sei il braccio armato del padronato che ti succhia fino all'osso e poi sei licenziato, miserabile servo dei servi del potere. Tu, questo lo sai bene, ti fa incazzare.
Vuoto come un cesso, non ti sai organizzare, vigliacco represso, incominci a picchiare. Di te rivoluzione, fottutissimi vermi, ma siete solo servi dei servi dei servi.
Servi dei servi dei servi, nulla può smentire la natura di bastardi generati come atomi o peggio bene di consumo, sistematicamente
merda
per chi vende immagini, ricicla stereotipi e
nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. Ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare e respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire. Lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. E dopo tanti anni di infamie e di vergogne sarete ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista. Se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista.
Rechte Mobilisierungen folgen weltweit ähnlichen Strategien, schreibt Yu Wei Weng in den Blättern des IC3W, des Informationszentrums Dritte Welt. Das stellt das Heft mit seinem Dossier Kulturkampf ringen um die Deutungshoheit anhand vieler Beispiele eindrucksvoll dar. Die rechten Narrative heben immer das Besondere, das jeweils als absolut gesetzte eigene hervor, dass es vor der großen Überfremdung und ihren Eindringlingen zu schützen gilt. Und dann sind sich doch die Geschichten von Afrika bis Brasilien, Malaysia und so weiter so furchtbar ähnlich. Und ähnlich sind auch die frei erfundenen Horrorgeschichten von den anderen. Da geht es um die angeblichen Hunde- und Katzenverzehrenden Zugewanderten in Springfield, den Penisflaschenmythos in Brasilien und vieles mehr, das so absurd ist, dass der Schrecken die Vernunft ausschaltet. Radio Dreieckland hat mit Kati King vom IC3W das Heft besprochen.
Dann begrüße ich dich, Kathi, hier bei Radio Dreieckland. Ihr habt ein neues Heft herausgebracht, das ist schon Nummer 414. Wow. Kulturkampf ringen um Deutungshoheit. Welchen Kulturkampf meint ihr?
Diesen Begriff, den gibt es schon lange. Wir meinen vor allem gerade den Kulturkampf von rechts, vor allem den Kulturkampf gegen, wie wir finden, kulturelle Errungenschaften, wie zum Beispiel Frauenrechte, Minderheitenrechte und andere zivilisatorische Errungenschaften. Und wir haben beobachtet, dass dieser Kulturkampf gerade einen Zahn zugelegt hat. Man hört viel, dass die Rechten das Internet gewonnen haben. Wenn man sich so Plattformen wie TikTok anguckt, dann gibt es da extrem viele rechte Inhalte. Es gibt eher weniger linke Inhalte oder sie werden weniger geklickt. Es gibt viele rechte Podcasts, es gibt viele rechte Medien und die rechte Politik macht sich das zunutze. Also das fängt vielleicht auch schon bei Berlusconi an, das fängt auch mit Helmut Kohl an in den 80ern mit dem Privatfernsehen oder in den USA mit Talk Radio. Aber jetzt mit dem Internet hat es einfach einen, also so wie das Internet heute funktioniert, hat das einen neuen Zahn zugelegt. Und das ist so ein bisschen unsere Ausgangslage, auch vor dem Hintergrund von autoritären Regierungen in vielen Ländern, die es gerade gibt. Und man kann eben in vielen Ländern auch Facetten dieses Kulturkampfes beobachten.
Zum Beispiel essen die Leute mittlerweile in Springfield, jedenfalls die Einwanderer, Hunde und Katzen. Da habt ihr euch auch mit beschäftigt.
Genau, viele erinnern sich vielleicht noch an diese Präsidentschaftsdebatte im Wahlkampf, als Donald Trump 2024 im September gegen Kamala Harris angetreten ist. Und da gibt es ja immer diese TV-Debatten. Und in einer von denen fängt Donald Trump auf einmal an zu erzählen, they're eating the cats, they're eating the dogs. Und Kamala Harris lacht einfach. Aber diese Geschichte über Katzen und Hunde, die von MigrantInnen gegessen werden, ist tatsächlich eine so ein verrückter Moment in diesem rechten Kulturkampf, der tatsächlich funktioniert hat. Also wir denken auch, dass diese Geschichte unter anderem auch zum Wahlerfolg von Donald Trump beigetragen hat, so abstrus es auch ist. Und zwar hat das angefangen, man kann diese Geschichte zurückverfolgen über die Katzen und Hunde in Springfield, das ist Springfield, Missouri. Und dort hat eine, würde ich mal sagen, besorgte Bürgerin, sie hat sich später auch bei den Medien gemeldet, hätte gehört, MigrantInnen in ihrer Stadt hätten eine Katze geschlachtet und hat es in der Facebook-Nachbarschaftsgruppe gepostet. Und dann haben Rechte eben aus dieser Gegend haben diesen Post geteilt. Etwas später kam dann jemand und hat auch ein rechter Influencer und hat zusammen mit einem Bild von einem Mann of Color, der im 40 Meilen entfernten Columbus eine totgefahrene Gans mit sich rumgetragen hat. Also wahrscheinlich wollte der eher den Roadkill wegräumen, aber das Bild wurde dann dazu gemacht, obwohl es gar nicht aus derselben Stadt ist und wurde so weitergeteilt und es hat in immer größere Kreise getragen, bis dann auch PolitikerInnen aus der Regierungsebene die Geschichte aufgenommen und auch geteilt haben und Bezug drauf genommen haben.
Ja, so ringt sich das fort. Auf was wollen wir noch weiter eingehen? Zum Beispiel die Geschichte von Winfried Rust. Die Rechten und der Igel. Was haben die Rechten mit einem Igel zu tun? Außer, dass sie vielleicht irgendwie psychisch stachlig sind.
Ja, sie sind psychisch stachlig. Wahrscheinlich haben die Rechten gar nichts mit dem Igel zu tun, sondern ich würde sagen, so wie Winfried Rust diese Metapher verwendet, es geht um diese Fabel vom Hasen und vom Igel. Der Hase macht sich über den Igel lustig, weil er so kurze, krumme Beine hat. Sie treten zu einem Rennen an. Der Hase strampelt sich ab. Der Igel, eigentlich zum Verlieren verdammt, ist schon am Ziel, als der Hase einläuft. Und hat ihm eben einen Streich gespielt, seinen Trick. Er hat seine Frau, die genau gleich aussieht wie er, an die Ziellinie gestellt und so getan, als wäre er schon angekommen. Oder so verstehe ich diese Geschichte. Es kann sein, dass man schwächer ist, aber mit sehr viel Witz kann man eben den Gegner besiegen. Und das ist so eine Art von Geschichte, die wird auch auf der ganzen Welt erzählt. Also es gibt so diese Trickster-Mythen. Oft ist tatsächlich auch der Hase der Schlaue, der seinen Gegner durch Trickserei, durch Mut, durch Witz besiegt. Aber diese Metapher steht halt eben auch dafür, dass man einen Kampf auch durch Intellekt und durch Witz gewinnen kann.
Also auch so ein bisschen, einerseits könnte man ja auch sagen, dass diese Springfield-Geschichte, das ist auch umgekehrt so ein bisschen, sind die Rechten tatsächlich der Igel, weil man wurde natürlich versucht, da aufzuklären und zu recherchieren und an für sich die Geschichte auch an sich ein bisschen unvernünftig und so und offenbar rassistisch koloriert. Aber all das hat nichts genützt. Die waren mit ihren Bildern und mit ihrer großen Lautsprecher einfach vorne. Da konnte man rennen, wie man wollte. Aber umgekehrt, worauf ich glaube, bei Winfried Rust auch so ein bisschen ankommt, dass er sagt, man kann die Rechten auch austricksen.
Ja, und das steht jetzt bei Winnie Rust nicht im Text, aber es gibt ja ein Spottlied auf diese They're Eating the Cats, They're Eating the Dogs Geschichte von einem Musiker, The Kiffness. Der hat da einen Dub-Song draus gemacht, der wirklich sehr eingängig ist. Und ich habe das Gefühl, inzwischen erinnert sich gar niemand mehr wirklich an diese Geschichte und dass es mit Donald Trump, dass es mit Donald Trump zu tun hatte, aber vor allem an dieses Lied. Und ich glaube, das ist einer dieser kleinen Siege, den, würde ich mal sagen, wir in diesem Kampf errungen haben.
Jetzt geht ja das auch in verschiedenen Regionen durch. Was möchtest du da noch vorstellen anhand von Artikeln in eurem Heft?
Was würde ich noch vorstellen? Vielleicht auch, weil es so eine abstruse Geschichte ist, die, glaube ich, in Deutschland nicht so viele kennen, ist der Babyflaschen-Penis-Mythos aus Brasilien. Das war auch in einer Wahlkampagne, als eben Bolsonaro gewählt wurde, 2018. Und da wurde auch von einem rechten Influencer ein Bild geteilt von Babyflaschen mit Penissen dran. Und es wurde behauptet, diese Flaschen würde die Oppositionspartei, die Arbeiterpartei, die eben gegen Bolsonaro antritt, in Kindertagesstätten verteilen und damit die LGBT-Propaganda vorantreiben. Und das ist ja auch eine typische Geschichte, die Rechte betreiben, dass eben Linke die LGBT, unsere Kinder quasi homosexuell machen. Und diese Geschichte ließ sich nicht entkräften. Und heute sagt man, das hat mit daran teilgehabt, dass Bolsonaro diese Wahl damals gewonnen hat. Jetzt ist es zum Glück wieder vorbei mit ihm, aber auch doch nicht ganz, wie unsere Autorin Valeria Fekete, auch eine Freiburgerin, dort berichtet.
Der Artikel hat auch so den programmatischen Titel für die Rechte: Gott, Vaterland, Familie. Darum dreht sich's ja immer, ne?
Genau.
Ja, was gibt es noch?
Was gibt es noch? Vielleicht, wenn wir außerhalb des Kulturkampfs-Dossiers gucken, gibt es da ein Porträt eines Chirurgen namens Rudolf Nissen. Der ist jetzt nicht besonders bekannt. Er ist sozusagen eine vergessene Biografie. Und solche vergessenen Biografien deckt ein Projekt an der Freiburger Uni derzeit auf. Das heißt Exil Türkei 1933 bis 1945. Der Soziologe Ercüment Çelik leitet dieses Projekt mit vielen Studierenden und Doktoranden. Und die gehen eben in die Archive. Und was sie diesen Archiven entheben, sind die Biografien von FreiburgerInnen oder WissenschaftlerInnen, die an der Freiburger Uni waren und dann in die Türkei ins Exil gegangen sind während des NS. Und wir hatten jetzt schon in ein paar Ausgaben solche Porträts von diesen Menschen. Die sind super spannend und wenn auch, natürlich ist das sehr speziell, aber es ist eben auch ein Teil, es sind Puzzleteile der Erinnerung an den Nationalsozialismus und auch an die Verfolgten. Und da hatten wir zum Beispiel auch schon die Dermatologin Bertha Ottenstein und einen Zahnarzt namens Alfred Kantorowitz und dieses Mal eben den Chirurgen Rudolf Nissen in einem schönen Artikel von Murat Küçük, der ist Doktorand an der Uni Freiburg.
Ich fand den auch sehr beeindruckend, diesen Artikel, und möchte auch jetzt kein Wort dran irgendwie kritisieren, aber trotzdem ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Ich war vor Jahren mal bei einem Vortrag in Istanbul über eben die deutschen, meistens jüdischen Emigranten, die damals im Dritten Reich der Türkei Zuflucht gefunden haben. Und da sagte der vortragende türkische Historiker so, also Anfang der 30er Jahre gab es eine große Säuberung an der Universität in Istanbul. Und es war nicht so, dass da die Reaktionären gesäubert wurden, sondern durchaus auch fortschrittliche Professoren. Und dann kamen die Alman-Professörler, die deutschen Professoren. Die konnten natürlich nichts dafür irgendwie und auch nichts dagegen und wussten wahrscheinlich auch gar nicht, wie der Hase in der Türkei läuft. Aber sie wurden halt auch funktionalisiert von Atatürk als welche, die mit der, jetzt mit der innenpolitischen Auseinandersetzung in der Türkei nichts zu tun hatten. Und nebenbei natürlich meistens auch sehr viele Koryphäen ihres Faches waren.
Gut, auch, das ist auch eine interessante Facette dieser Geschichte. Vielleicht kannst du dich auch beim Projekt melden und auch einen kleinen Beitrag beisteuern. Genau, und das ist eine unserer Kooperationen, die wir eben mit WissenschaftlerInnen an der Uni Freiburg machen zurzeit. Und was ich so einen der aktuellsten und wichtigsten Artikel, glaube ich, in diesem Heft finde, ist im vorderen Teil unter Politik und Ökonomie zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die iranische Diaspora in Zeiten des Krieges von Geshin Moradi und Bishan Razavi. Da geht es eben darum, um die Konfliktlinien in der iranischen Diaspora seit eben dieser Krieg angefangen hat, der aktuelle Konflikt, der jetzt gerade noch läuft, zwischen Israel und USA gegen die iranische Republik.
Fand ich auch sehr spannend, auch weil man eigentlich über diese iranische Diaspora, also politisch, gar nicht so viel erfährt normalerweise.
Ja.
Und auch das Ringen zwischen einer dogmatischen, antiimperialistischen Linken, die dann fast schon wieder auf der Linie des Regimes ist. Ja, das fand ich sehr interessant, diesen Artikel.
Ganz genau. Und ja, also viele haben vielleicht auch etwas ungläubig diese Schah-Bilder immer gesehen. Wir haben auch da eins abgedruckt im Heft von eben dem alten Schah, der damals ja in der iranischen Revolution 1979 gestürzt wurde, Reza Pahlavi. Und zurzeit wird ja eben dessen Sohn, auch mit demselben Namen, Reza Pahlavi, als möglicher neuer Präsident dieses oder Staatsoberhaupt der Islamischen Republik Iran gehandelt. Und ich glaube, das irritiert viele. Gleichzeitig gibt es ein bisschen auch ein Verständnis dafür, weil die Situation einfach sehr hoffnungslos ist.
Vielleicht können wir noch zum Kampf um Diskurshoheit, die African Family Conferences von, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig, Chimdima Ike.
Chimdima, ich glaube Chimdima, aber ehrlich gesagt weiß ich doch nicht genau. Genau, die African Family Conferences. Das ist eine ganz absurde Art der Veranstaltung, die so seit den späten 2010er Jahren in vor allem West- und Ostafrika, Subsahara-Afrika auftreten. Das sind Konferenzen, die werden von religiösen, konservativen afrikanischen Akteuren zusammen mit europäischen Rechten und religiösen Akteuren und US-AmerikanerInnen organisiert. Und das ist quasi eine neue transatlantische Rechte, die sich eben aus Europa, USA und Afrika rekrutiert. Und sie erzählen eine Geschichte, dass quasi ja, Minderheitenrechte, Gleichberechtigung, Feminismus, LGBT-Rechte, dass das eine Form des europäischen Kolonialismus wäre. Und ihre Mission ist es jetzt, den afrikanischen Kontinent wieder von diesem Kolonialismus zu befreien und die wahre afrikanische Familie auch von diesem von diesen Ideen zu befreien und so zu leben zu lassen, wie es traditionell afrikanisch ist. Komischerweise ist aber diese traditionelle afrikanische Familie eine Kleinfamilie, wie wir das aus Europa ja auch kennen und wo das ja auch schon lange kritisiert wird, quasi von FeministInnen. Und die Autorin ist in einer Organisation, die heißt Tears, und die haben wahrscheinlich die erste Gegenkonferenz zu diesen African Family Conferences gemacht. Und darin ging es eben darum, da ging es um die Kritik eben an diesen rechten und evangelikalen und auch katholischen Umtrieben auf dem afrikanischen Kontinent und darum, dass, wenn man sich aktuelle Lebensrealitäten afrikanischer Familien anguckt, wenn man sich auch vorkoloniale Realitäten anguckt, dann stimmt das natürlich überhaupt nicht, dass die traditionelle afrikanische Familie eine Kleinfamilie sei. Ja.
Das ist auch sehr interessant, wenn man auch immer so diese Vorstellungen hat, dass was wir als konservativ sehen oder so, das war einfach immer schon so und damit wird ja auch gespielt. Und das gilt ja nicht nur für Afrika, es gilt auch für hier, es gilt auch für den Nahen Osten, wo auch eben so die Mullahs so irgendwie alles dieses Westliche als fremd ablehnen. Mhm. Und aber das, was Sie als Kultur bezeichnen, ist ja eigentlich auch etwas historisch Gewordenes, nicht immer so Dagewesenes. Ja.
Ja.
Ja, jetzt aber jetzt nicht noch mehr Einschübe von mir. Ja, willst du noch was?
Wenn du willst, können wir auch noch zum Drumherum kommen.
Mhm.
Jetzt muss ich gerade mal schauen. Du wolltest mich ja was fragen.
Ach ja, da war noch einiges drumherum. Ja, was macht ihr zum Beispiel, zum Beispiel am 4. Juli?
Genau, am 4. Juli machen wir einen Tag der offenen Tür im IC3W. Es wird ein großes Buffet geben, es wird einen Bücherflohmarkt geben, es wird einen Collagen-Workshop geben und man kann sich eben unser Haus anschauen, kann bei uns im schönen Hinterhof herumstöbern und es wird abends eine Veranstaltung geben zum Thema 50-Jähriges der sandinistischen Revolution und da werden auch Zeitzeuginnen, die sich damals in der Nicaragua Solidarität engagiert haben, werden da sein und ihre Geschichte erzählen und wie die Nicaragua-Solidarität gerade hier in Deutschland und auch das Scheitern der sandinistischen Revolution im Rückblick für sie aussieht. Sehr spannende Veranstaltung.
Hätte ich noch eine Frage, kann man bei euch auch irgendwie mitmachen, zum Beispiel als Bufdi oder so?
Genau, wir haben aktuell eine Ausschreibung, dass man bei uns in der Online-Redaktion Bundesfreiwilligendienst leisten kann für ein Jahr. Und wir hatten früher Zivildienstleistende, heute haben wir Bundesfreiwilligendienstleistende. Wir sehen das eigentlich ein bisschen wie ein Volontariat, das man in einer Redaktion machen kann, zwar nur für ein Jahr, aber was man in der Online-Redaktion lernen kann, ist Tätigkeiten, die Journalistinnen können müssen. Du lernst redigieren, gegenlesen, Korrektur lesen, eigene Beiträge verfassen, Interviews zu führen und so weiter. Und das ganze Technische, was am Online-Journalismus dranhängt, nämlich mal ein Backend einer Webseite zu bedienen, Social Media zu machen, Beiträge so umzuschreiben, dass sie gut für Online-Journalismus funktionieren. Genau, sowas in die Richtung. Und das kann man eigentlich ab sofort bei uns anfangen.
Und das alles in einem thematisch interessanten Umfeld.
Ja, ganz genau.
Kulturkampf, Ringen um die Deutungshoheit. Die aktuelle Ausgabe der IC3W. Wie immer bei den Besprechungen der IC3W-Ausgaben war es auch diesmal nicht annähernd möglich, auf alle interessanten Artikel einzugehen. Sie lassen sich aber nachhören, eben in der aktuellen IC3W. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 22. Mai 2026 und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Kein Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.
Un bordello la polizia votavo, tuo cordone fa un bordello a mezza via, lotta all'occupazione da fai una mare e ne via all'università riunione. Ah, 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 ah. Salaria garantita, oh salaria garantita.